Okay, fangen wir mal mit dem seriösen Teil des Ganzen.
Ja, da sind wir auch schon wieder mit Folge 3 des Runner's World Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, die stehen auch weiter bei uns auf der Homepage natürlich, bei Spotify und auch auf iTunes. Da könnt ihr uns gerne abonnieren und dann verpasst ihr auch keine der nächsten Folgen. Was steht heute auf dem Menü? Wir reden über unsere neue Challenge für den Februar. Neuer Monat heißt natürlich auch neue Challenge. Jana und Martin erzählen euch, was man so machen muss, um überhaupt einen Marathon zu schaffen. Stefan und Henning waren beim Crosslauf unterwegs und berichten euch ein bisschen davon. Und unser Equipment-Experte Urs hat Tipps dabei, was bei der Laufbekleidung im Winter besonders wichtig ist. Dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig und los geht's. Hallo Henning.
Hallo Ela.
Sag mal, wir hatten ja im Januar diese famose Januar-Streak-Challenge, aber der Januar ist ja jetzt schon bald vorbei. Das heißt, wir brauchen eine neue Challenge. Was gibt's denn da?
Genau, wir machen den RW Marathon Februar und zwar haben wir uns überlegt, dass ganz, ganz viele Leute Marathon laufen wollen und wenn man sich so in der Laufgemeinde umschaut, ganz viele von euch haben bestimmt Verwandte, Freunde, die Marathon laufen. Man hat immer das Gefühl, man ist von Marathonläufern umgeben und jeder läuft Marathon. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Viel mehr Leute und Läufer starten über 5 und 10 Kilometer Halbmarathon und der Marathon ist wirklich so die Spitze des Eisberges. Und wir haben uns überlegt, wie wäre es mal zu sagen, jeder schafft Marathon, allerdings nicht am Stück an einem Tag die 42 Kilometer, sondern in einer Woche. Teilt sich das auf seine 7 Tage auf, wie er möchte. Und wir sagen dann, wer das schafft, im Februar in jeder Woche die 42 Kilometer zu laufen, der schafft es dann auch im Frühjahr, im April oder Mai, die 42 Kilometer am Stück zu laufen. Das ist so ein kleiner Test.
Also in jeder Woche. Das heißt, ich muss nicht nur einmal Marathon laufen, sondern laufe sozusagen 4 Marathons
genau.
Im Februar.
Genau. Der Februar hat glücklicherweise 28 Tage. Er gibt genau 4 Trainingswochen. Ich glaube, der 1. Februar ist ein Freitag. Deswegen sind die Wochen dann immer von Freitag bis Donnerstag.
Aha, okay.
Und in dieser Phase, Freitag bis Donnerstag, sollte man es schaffen, 42 Kilometer zu laufen und genau, das 4-mal hintereinander.
Ja, abgefahren. Das ist auf jeden Fall schon eine kleine Herausforderung, auch zeitlich, glaube ich.
Mir ist es auf jeden Fall aufwendiger als der Januar-Streak, wo man ja jeden Tag nur 1,6 Kilometer laufen musste. Für viele war das gar kein Problem, für viele war es eine echte Herausforderung, aber ich glaube, das soll auch unsere Challenge ja sein, sonst wäre der Name Quatsch. Und wir haben uns überlegt, diese Challenge, die wir jetzt im Februar fortführen, mit dem Marathon Februar, über das ganze Jahr zu verteilen und da wirklich ja so eine Serie draus zu machen. Also im März wird es weitergehen, im April wird es weitergehen und so weiter. Und da lassen wir uns immer was Feines einfallen, kündigen das im Heft an, kündigen es hier im Podcast an, auf unseren Social-Media-Kanälen und ja, könnte groß werden.
Das bleibt auf jeden Fall spannend.
Genau. Das Gute ist jetzt, beim Januar-Streak hat man das ja noch nur für sich gemacht. Gab nichts zu gewinnen. Und beim Marathon Februar haben wir uns jetzt überlegt, dass es ja cool wäre, wenn man irgendwas am Ende davon hat. Und deswegen haben wir New Balance an Bord geholt. Und die verlosen 10 Schuhe unter allen, die beim Marathon Februar teilnehmen und am Ende wirklich es schaffen, 4-mal die 42 Kilometer zu laufen. Verlosen die 10-mal den Schuh 1080, den New Balance 1080.
Ah, sehr cool.
Genau, also lohnt sich, wenn man da mitmacht. Steht alles auf unserer Webseite, runnersworld.de. Einfach mal vorbeischauen.
Ah, super. Und wie muss man das dann tracken? Also muss ich irgendwie nachweisen, dass ich auch jede Woche diesen Marathon geschafft habe?
Nee, wir wollen das nicht so, so engstirnig sehen. Wir wollen, dass die Leute da aus freien Stücken mitmachen und sich keinem Diktat unterstellen, das jetzt unbedingt tracken zu wollen. Wir haben auch viele Leser, die gar nicht mit Uhr oder mit Handy laufen. Unser Chefredakteur Martin läuft ja auch zum Beispiel nicht mit Uhr.
Ich mache das auch nicht so oft.
Du machst das auch nicht. Genau, ich laufe keinen Meter, ohne es zu tracken. So sind wir alle ganz unterschiedlich. Nein, wir machen das auf freiwilliger Basis und wollen, dass die Leute das für sich machen. Also es läuft zwar alles über Social Media und es ist auch, glaube ich, für viele eine große Motivation, ihre Fortschritte dort teilen zu können. Aber letztlich vertrauen wir da den Leuten. Man betrügt sich ja nur selbst, wenn man es nicht schafft. Und wenn man es nicht schafft, ist es auch gar nicht schlimm. Ich meine, das ist eine Herausforderung, eine Challenge, die kann nicht jeder schaffen. Ich habe den Streak nicht geschafft im Januar, weil ich verletzt war. Andere wurden zwischendrin krank. Von daher.
Andere sind einfach nicht laufen gegangen, weil
andere
sie müde
sind,
waren, so wie ich.
Genau, also von daher, nee, wir wollen nicht, dass die Leute da das als Pflicht sehen, das irgendwie zu tracken. Wir freuen uns über jeden, der das bei Instagram und Facebook mit uns teilt, den Hashtag benutzt, RW-Marathon-Februar, und uns erzählt, wie es ihm dabei so ergeht. Vielleicht dann auch noch im Nachhinein, wenn er den Februar wirklich geschafft hat, dass er dann im April wirklich bei irgendeinem Marathon erfolgreich war, bei seinem ersten. Wer weiß, was da passiert.
Genau, das ist ja auch, wie du gesagt hast, so, dass man das einfach nochmal nachlesen kann bei uns auf der Homepage. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr alle dabei seid.
Genau. runnersworld.de/challenge. Da findet ihr alle Infos.
Seid ihr eigentlich schon mal Marathon gelaufen? Meine Kollegin Jana spielt ja mit dem Gedanken, das dieses Jahr zum ersten Mal zu machen. Da hat man natürlich ganz viele Fragen vorher. Und unser Trainingsexperte Martin hat darauf die Antwort.
Martin, du bist ja unser Trainingsexperte hier bei Runner's World. Und jetzt im Anfang des Jahres, so Januar, Februar, da fängt ja so ein bisschen die neue Saison an, die Marathonsaison. Wir haben unsere Februar-Challenge, eine Woche einen Marathon, viermal im Februar. Und ich habe mir das auch überlegt, also so 2019 wäre mal so der erste Marathon für mich das Ziel. Schafft man das so einfach oder was sollte man da beachten?
Ja, also du schaffst das ganz sicher. Du bist ja schon einen Halbmarathon.
Das ist richtig.
Gelaufen? In welcher Zeit?
So knapp unter 2 Stunden.
Knapp unter 2 Stunden, das ist schon richtig ein respektables Ergebnis. Da kann ich dir garantieren, dass du den Marathon schaffst. Mhm. Aber du musst ihn natürlich auch vorbereiten.
Ein bisschen trainieren sollte man, glaube ich, schon.
Richtig, genau. Das Entscheidende beim Marathon ist natürlich die richtige Vorbereitung. Und die braucht eben 10 bis 12 Wochen.
Okay, da hatte ich mir immer vorgestellt, dass das schon länger dauert, gerade beim ersten Marathon. Weil so 12 Wochen ist ja die normale Wettkampfvorbereitungszeit. Und ich hatte mir schon irgendwie gedacht, dass so der erste Marathon, dass man da schon sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte. Aber du sagst, in 12 Wochen geht das auch.
In 12 Wochen geht das, wenn man natürlich eine entsprechende Basis mitbringt, mhm, oder eine gewisse Trainingserfahrung. Und das ist ja das, was wir in unserer Challenge auch klar machen wollten. Eine vernünftige Basis für ein folgendes Marathontraining sind 42 Kilometer in der Woche laufen. Also die, okay, Distanz des Marathons auf die Woche verteilt sind eine solide Basis, um dann in eine konkrete Marathonvorbereitung einzusteigen.
Aha.
Und bei der ist dann das Entscheidende, dass man das lange, langsame Laufen lernt.
Mhm.
Und das tut man, indem man einmal in der Woche einen sogenannten langen Lauf in sein Training integriert. Und der lange Lauf sollte am Schluss der Marathonvorbereitung etwa um die 35 Kilometer lang sein. Und da du das heute noch nicht kannst, musst du sukzessive Woche für Woche dich diesen 35 Kilometern annähern.
Also 35 Kilometer ist so das Maximum. Länger so muss man nicht unbedingt oder sollte
Nein.
man?
Die Zeitdauer dieses 35 Kilometer Trainingslaufs entspricht dann in etwa dem, was du später im Marathon-Wettkampf auf den Beinen bist.
Also es geht eher um die Zeit anstatt um die Kilometer, die man läuft.
Ja, tatsächlich. Mhm. Allerdings sagt man auch, also allgemeines Marathon-Vorbereitungsgrundwissen, 7 bis 8 lange Läufe zwischen 28 und 35 Kilometern sollte man in einer Vorbereitung berücksichtigt haben.
Okay. Na, also es klingt schon viel, finde ich.
Ja, aber das ist tatsächlich, wenn du jetzt eine 12-wöchige Vorbereitung nimmst und davon 7, 8 Laufeinheiten von dieser Länge nur berücksichtigen musst, das ist doch überschaubar. Das ist vor allen Dingen gut planbar.
Mhm.
Natürlich jetzt das Längste, was du gelaufen bist, sind bisher?
Also ein bisschen über 20, irgendwie 25 maximal.
Ja, also würdest du beginnen im Marathontraining mit dem ersten langen Lauf, der etwa bei 20, 22 Kilometern liegt,
mhm,
und würdest dann Woche für Woche 2 bis 3 Kilometer mehr länger laufen.
Mhm.
Und dann kann man sich ja ausrechnen, wann du etwa bei den 35 Kilometern einmal in der Woche bist.
Mhm.
Und das sollte so 2 bis 3 Wochen vor dem Marathon D-Day dann gewesen sein. Dann,
okay,
bist du top vorbereitet. Dazu kommt natürlich, dass allein der lange Lauf jetzt nicht reicht in der Vorbereitung.
Genau, kannst du mal sagen, wie so eine normale Woche dann irgendwie aussieht, also
ja, genau,
außer dem Lauf?
Einfach um nur den Marathon zu schaffen, musst du dazu noch um so einen respektablen Gesamtumfang pro Woche zusammenzubekommen, musst du noch 2 bis 3 Mal etwa eine Stunde locker dauerlaufen.
Okay,
und da ist das Tempo gar nicht anspruchsvoll, einfach nur um weitere Kilometer zu sammeln.
Mhm.
Das ist jetzt der Anspruch, du willst einfach nur den Marathon mit einem Lächeln auf den Lippen ohne große Zeitvorgabe willst du den schaffen.
Genau. Also da muss man gar nicht tempomäßig sich irgendwie großartig.
Nein. Also als Marathon-Einsteiger ist das Tempo in der Trainingsvorbereitung wie auch später beim Marathon gar nicht relevant, sondern da geht es darum, einfach die Distanz zu schaffen. Mhm. Und wenn man dann natürlich ambitionierter läuft, also wenn man den Marathon auch auf Zeit läuft, Zeitziele beginnend dann, wo es wirklich herausfordernder wird, ist unter 4 Stunden einen Marathon zu laufen oder dann in 3:30 Stunden, wo man sich übrigens dann schon im ersten Drittel der Finisher bei den großen Marathons befindet, ja, dann macht man auch im Training, berücksichtigt man auch Laufintensitäten, also die Klassiker Intervalltraining oder Tempodauerläufe. Aber das ist dann wirklich schon, wenn man ein ambitionierteres Marathon-Zeitziel hat. In der Mitte nur so nebenbei bemerkt, die Hälfte des Feldes, die teilt sich so bei 4:20, glaube ich, in Deutschland.
Okay, also das ist so ungefähr der Durchschnitt.
Das ist der Durchschnitt, ja.
Aber Marathon ist ja schon so, also habe ich das Gefühl, schon so eine Boom-Sportart irgendwie. Also gefühlt so jeder zweite Läufer will irgendwie Marathon laufen. Ist das so?
Tatsächlich ist es nicht so. Der Marathon-Boom ist vorbei. Also ja, Marathon ist seit jetzt inzwischen schon 5-6 Jahren sind die Marathon-Teilnehmerzahlen minimal rückläufig. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, es stagniert auf hohem Niveau. Es ist aber feststellbar, ich kann das aber mit Zahlen nicht belegen, dass das Thema Marathon, der Marathon als Mythos, ja, dass das weiter boomt, ja, die Teilnehmerzahlen aber, also dass Leute dann sich tatsächlich auch trauen, das stagniert. Also das ist, wie gesagt, ist eher minimal rückläufig. Einzige Ausnahme ist der Berlin-Marathon hierzulande. Die können sich nicht retten vor Teilnehmer, Interessenten, aber speziell die mittelgroßen Marathons haben doch in den letzten Jahren gelitten etwas. Aber wesentlich und wichtig bleibt, der Marathon ist im Gespräch. Ja, tatsächlich sich an den Start trauen, tun dann aber nicht mehr als vor 10 Jahren auch.
Aber das Potenzial haben viele Läufer. Jeder, der 42 Kilometer in der Woche ungefähr schafft, der könnte das.
Der könnte das, genau. Ja, das sagen wir immer, der Mensch ist zum Laufen geboren. Mhm. Dazu hat man 2 Beine bekommen und keine Schwimmflossen, sondern Extremitäten, die einen ganz schnell vorwärts und lange auch vorwärts bewegen können. Wir sind lauffähiger als fast jedes andere Lebewesen auf der Erde. Und deswegen, das liegt uns in den Genen eigentlich zu laufen. Marathon ist deswegen aber nochmal eine spezielle Herausforderung, weil das sage ich immer, unser Energiesystem ist darauf ausgelegt, dass wir so um die 30 Kilometer auf die schnell verwertbaren Energieträger zugreifen können. Und danach müssen wir an unsere Energiereserven dann auch gehen als Menschen.
Also beim Marathon geht man dann schon über die Grenzen.
Beim Marathon geht man 10 Kilometer lang über die Grenzen, ja, muss auf die Fette zurückgreifen, die sich nur schwieriger erschließen lassen. Oder man könnte es auch banal sagen, bei langsamerem Lauftempo sich aufspalten lassen. Und das merkt man natürlich beim Marathon. Und das macht ihn zu dieser speziellen Herausforderung. Und das macht ihn dann wiederum zu dem Mythos. Und es gab mal einen bekannten deutschen Marathonläufer, Herbert Steffny, in den 1980er Jahren war der ganz erfolgreich. Und der hat den Begriff, glaube ich, dass er es war, geprägt. Der Marathon ist der Mount Everest des kleinen Mannes. Und das ist ein schöner Spruch, das passt eigentlich wunderbar. Eine riesige Herausforderung, aber eben auch machbar.
Ja, mal gucken, ob das dieses Jahr machbar für mich ist.
Du schaffst das, sonst fliegst du raus.
Gut. Bei uns. Vielen Dank für die Tipps, Martin. Ja.
Unser Creative Director Stefan und Redakteur Henning waren am Wochenende unterwegs. Wo genau und was sie gemacht haben, das erzählen sie euch jetzt am besten mal selbst.
Stefan, du warst am Wochenende beim Crosslauf. Südlich der Elbe hier von Hamburg hat so ein kleiner lokaler Verein einen Crosslauf veranstaltet, der gleichzeitig auch Hamburger Meisterschaften beinhaltete. Was hast du da gemacht? Warum bist du da mitgelaufen?
Ja, ich bin, was nicht üblich ist, sonntagmorgens eigentlich einfach früh aufgewacht, und zwar um 8 und dachte, was fange ich denn jetzt mit dem Tag an? Ja, ich habe bei diesem Verein, dem HNT, das ist der Hausbruch Neugrabener Turnverein, der macht auch ein oder zwei schöne Halbmarathons jährlich, einmal im Frühjahr, einmal im November, glaube ich, jetzt zuletzt. Und eben als ich diesen Halbmarathon im November mitgemacht habe, habe ich gesehen, dass sie auch einen Crosslauf im Januar anbieten. Und da hatte ich mir vorgenommen, den einfach mitzumachen. Dummerweise war ich jetzt am Samstag in Hannover beim Hard Rocks und hatte schwere Beine und war immer noch so aufgedreht von 20 Liter Red Bull, dass ich einfach keinen Schlaf gefunden habe und deswegen Sonntagmorgen fit war. Also das Zeug gepackt, inklusive Thermohose, und ich mich gefreut, meinen Kollegen Henning dort zu treffen, der ja dort auch starten wollte, ursprünglich.
Ursprünglich und dann mit Kamera da stand?
Und dann aber mit der Kamera da stand.
Ich bin nämlich erkältet.
Ja, genau. Du musst ein bisschen aufpassen, die Rennpferdchen sind ja schnell erkältet.
Und wie fandest du es? Es war ja
dein ich fand es super, es war mein erster Crosslauf und ich habe mir das tatsächlich ein bisschen schmutziger, ein bisschen anstrengender, ja, noch ein bisschen härter vorgestellt, einfach von der Strecke her. Mehr Matsch, mehr Wurzeln, mehr Steine, mehr stürzende Leute, wie der Laie sich das halt vorstellt.
Aber es ist ja eigentlich so die Grundidee, im Winter jetzt kürzere Rennen zu machen mit ein paar Anstiegen, ist ja total, total clever, um dann im Frühjahr auch auf längeren Strecken auf der Straße brillieren zu können. War das auch der Grund, warum du dich grundsätzlich dafür interessiert hattest? Nee. Oder wolltest du einfach mal im Matsch spielen?
Ich wollte eigentlich einfach nur mal gucken, was es damit auf sich hat. Ob mir das genauso viel Spaß bringt, wie auf Asphalt zu laufen oder einfach Strecke zu machen in der Großstadt, was ich ja hauptsächlich mache, um mich für einen Marathon vorzubereiten.
Und hat es dir mehr Spaß gemacht? Oder?
Ehrlich gesagt, es war schweineanstrengend, obwohl es da nicht, das sind glaube ich nur 30 Höhenmeter, aber die Anstiege waren so stetig, dass es doch ordentlich in die Oberschenkel ging. Und das hätte ich mir deutlich einfacher vorgestellt.
Ja, ich kenne die Strecke auch. Wenn man da schnell rennt, dann geht das Laktat gut in die Beine und damit dann versuchen, schnell zu laufen, ist verdammt schwer.
Vor allen Dingen, ich gehe eigentlich immer mehr oder trainiere immer mehr auf Langstrecke. Und die Leute, die sich eben so eine Mittelstrecke mit 5,3 Kilometer, glaube ich, vornehmen, bei einem Crosslauf, die starten einfach halt auch mal in einem 4,30er-Schnitt. Wenn es losgeht, ne?
Oder noch schneller.
Also ja, die schnell natürlich noch viel schneller. Und wenn man da versucht, am Anfang mitzuhalten und dann die erste Steigung kommt, dann ist das schon relativ heftig, muss ich sagen. Ich war also ziemlich K.O. danach.
Ich finde das finde das generell spannend, dass wir so diese Breite in unserem Sport haben. Also eben 5 Kilometer Crosslauf oder Marathon oder noch länger. Mir macht es irgendwie alles Spaß. Ich laufe auch gerne in der Halle und auf der Bahn.
Ja, uns macht das Spaß, herauszufinden, was einem liegt und was einem nicht liegt. Mhm. Ne? Und das, was einem nicht liegt, da kann man ja dann im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison auch dran arbeiten.
Ja, der nächste Crosslauf ist ja jetzt Anfang Februar in Bergedorf, hier wieder. Machst du da wieder mit? Oder?
Nee, ich glaube nicht. Nee, ich gehe jetzt tatsächlich in die Marathonvorbereitung, weil ich Mitte März, glaube ich, in Jamaika die Ehre habe, beim ersten Kingston-Marathon zu starten.
Jamaika.
Ja, bei ganz anderen Temperaturen als jetzt, hoffe ich.
Hoffentlich, ja, sicherlich.
Ja.
Ja, cool. Könnten wir ja mal überhaupt darüber diskutieren, wer welche Ziele hier so in der Redaktion hat. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal, wenn du Jamaika läufst. Ich versuche in Hamburg an den Marathon-Start zu gehen, gucken, wo die anderen so auftauchen wollen.
Mal wieder bei uns im Büro. Wir haben uns eben draußen schon gesehen.
Ich habe aber nicht geschimpft.
Nee, du hast nur festgestellt.
Ja, ich habe gesagt, bist zu warm angezogen.
Ne? Ja, war ich auch. War
ja, okay, es sind heute 3 Grad. Leichter Wind, Windchill-Faktor, darf man nicht unterschätzen, kann man gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben uns dann über das Thema unterhalten, Bekleidung im Winter. Wie kleiden sich Läufer im Winter? Und ich habe gesagt, dass ich oft beobachte, dass sich Läufer tatsächlich zu warm anziehen.
Ja, und ich müsste es ja eigentlich besser wissen, aber habe es irgendwie auch getan.
Ich und alle, ja, die meisten machen das. Oder es ist nicht die meisten, aber es passiert ganz oft, dass man sich zu warm anzieht. Passiert mir selbst auch. Der Hauptgrund ist der, dass man die Temperatur abliest und so denkt vom Alltag her, oh, was muss ich denn anziehen? Und dann denkt man an den Alltag eben, wie wenn man rausgeht, um zum, was weiß ich, einkaufen zu gehen, die Zeitung zu holen oder sonst wie. Und dann zieht man sich natürlich entsprechend an bei 3 Grad Außentemperatur. Aber wir gehen ja nicht normal raus, sondern wir gehen ja zum Laufen. Und der Körper ist ein reines Heizkraftwerk beim Sport, also zumal beim Laufen. Der Puls geht hoch und das, was der Körper am meisten produziert, ist Wärme. Das ist nicht etwa die Kraft für den Vortrieb, sondern der Körper steckt mehr Energie in die Wärmeversorgung als in den Vortrieb. Und deswegen wird uns beim Laufen warm. Jetzt habe ich bei dir gesehen, du hast vorhin, um das mal ein Beispiel konkret zu machen, ich würde mal sagen, das waren 3 Schichten mindestens, die du getragen hast. Was auch okay ist, wenn es entsprechend kalt ist, aber es muss eben abgestimmt sein. Müssen wir vielleicht mal ganz vorne anfangen. Die Bekleidungsschichten, die man wählt oder was man trägt, ist natürlich zunächst mal ganz stark davon abhängig, wie kälteempfindlich man individuell ist, also wie stark man die Kälte spürt oder nicht. Es gibt ja Leute, meistens die etwas kräftiger gebauten, die gehen bei so einem Wetter dann auch noch mit T-Shirt und Pulli raus und frieren trotzdem nicht. Dann ist es natürlich kulturell abhängig. Wir hatten schon mal das Beispiel genannt, dass wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Jahreszeit im Winter nach England geht, da sieht man fast alle Läufer immer noch mit kurzen Hosen laufen. Und das ist einfach eine kulturelle Tradition. Die Engländer kennen so gut wie gar keine langen Hosen, langen Laufhosen. Dann unterliegt es natürlich auch noch modischen Gesichtspunkten. Also ja, gerade in den Metropolen, in den Städten sehen wir momentan im Winter zum Beispiel die Mode, dass man eine Tight trägt und darüber noch eine Laufhose, eine kurze Laufhose. Ist so ein modischer Aspekt, den nebenbei bemerke ich aber auch so klimatechnisch für sehr sinnvoll halte, denn dann hat man so die empfindlichen Körperzonen zusätzlich nochmal gewärmt. Und hat es früher übrigens auch schon gegeben, als es noch nicht so die Winterbekleidung gab, dass die Läufer früher dann auch schon mit ihren engen Tights gelaufen und dann einfach noch eine kurze Laufhose darüber. Dann ist es natürlich sportartspezifisch abhängig, was man trägt und auch leistungsabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem ruhigen Dauerlauf rausgehe in die Winterlandschaft, kleide ich mich anders, als wenn ich einen Wettkampf in der Winterlandschaft mache. Also sprich, wenn ich einen Wettkampflauf mache über 10 Kilometer und bin da vielleicht 50 Minuten oder 60 unterwegs mit hohem Puls, dann kleide ich mich auch anders, als wenn ich einen Dauerlauf mache, wo ich einen niedrigen Puls habe und also wesentlich weniger Wärme produziere. Das sollte man also alles bedenken.
Also kann ich mir schon so merken, je schneller ich laufe, desto weniger Kleidung brauche
genau,
ich.
Genau, absolut, ja. Ich will es auch gar nicht so komplizieren. Ich finde es aber immer gut oder ich habe so mit unseren Testläufern auch eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht damit, dass man sich individuelle Bekleidungsregeln aufstellt. Sprich, ich gucke aufs Thermometer, gucke, wie kalt es ist und versuche dann für mich Regeln aufzustellen. Ich gebe jetzt mal ein individuelles Beispiel von mir. Also ich habe jetzt heute gesehen, es sind 3 Grad. Bei 3 Grad Außentemperatur ziehe ich nie mehr als 2 Schichten an. Das ist bei mir dann eine funktionelle Funktionswäsche, also eine Unterwäsche, die speziell für den Sport geschneidert ist. Und darüber ziehe ich ein wärmendes Oberteil an. Ganz wichtig ist hier, das merkt man da schon an der Zusammenstellung, dass die beiden Teile oder die Teile, die man trägt, dass die aufeinander funktionell abgestimmt sind. Dass die, wie die Bekleidungstechniker sagen, eine sogenannte Funktionskette bilden. Denn jeder Mensch schwitzt beim Laufen, es entsteht Wasserdampf. Und dieser Wasserdampf, der sollte möglichst entweichen können. Das Gegenteil kennt man meistens, nämlich dann, wenn man zum Beispiel eine Regenjacke trägt, die quasi wasserdampfundurchlässig ist, dann schwitzt man unter der Jacke.
Fühlt sich wie in einer laufenden Sauna.
Ja, genau. Und tatsächlich dampft man regelrecht. Ne? Nach dem Laufen, wenn man dann anhält, dann sieht man richtig die dampfenden Körper. Ja, und diese individuellen Regeln, das ist sowas, was man für sich einfach rausfinden muss. Ne? Also damit kann man aber umgehen, dass man, also wenn man jetzt drin sitzt in einer warmen Stube und rausguckt und denkt, oh, ist es kalt, ich muss mich warm anziehen, dann muss man clever sein und sagen so, okay, was brauche ich im Laufe des Laufs für Bekleidung? Das ist eben, darauf habe ich bei dir hingewiesen, das ist meistens weniger, als man zunächst meint. Ne? Also man braucht meistens gar nicht so viel, weil spätestens nach der Viertelstunde ist der Körper warm, produziert sehr viel eigene Körperwärme. Und dann, wenn man dann zu warm gekleidet ist, ist es dann natürlich so, dass man schwitzt und dann entsprechend nicht so komfortabel läuft. Es gibt aber noch 2 andere Sachen, die finde ich, auf die sollte man hinweisen. Und zwar ist das einmal das Schichtenprinzip, was ich eben gesagt habe. Aber dann ist eine Vokabel, die hört sich nicht so schön an, aber ich mag ich eigentlich, weil sie so schön sinnbildlich ist. Und zwar, dass man Kältebrücken vermeiden sollte.
Was meinst du mit Kältebrücken?
Ja, Kältebrücken, das besagt, dass man einzelne Körperteile zu wenig wärmt und andere vielleicht zu sehr. Und die Kältebrücke, über die kriecht eben die Kälte an den Körper, beziehungsweise die Körperteile, die nicht genug gewärmt sind, die frieren dann. Und das ist natürlich dann ein ungutes Gefühl. Deswegen fühlt man sich nicht wohl. Um ein Beispiel zu geben, ich ziehe mich warm genug an am Oberkörper, ziehe also vielleicht wie im Beispiel eben 3 Schichten an, habe aber nur eine dünne Herbsthaut an. So, dann werden die Beine und das Gesäß werden zu kalt und das ist dann unangenehm beim Laufen. Man fühlt sich dann also nicht so richtig wohl in der Bekleidung. Mhm. Sprich, das ganze Bekleidungssystem sollte möglichst ausgeglichen sein und eine ausgeglichene Wärme sein. Eine weitere typische Kältebrücke sind die Extremitäten, also vor allen Dingen Hände. Also man sollte darauf achten, dass die Laufjacke dass die Ärmel lang genug sind und dass man eventuell auch Handschuhe trägt. Ne? Also dass die Hände nicht zu kalt werden und dass man die Hände von Anfang an wärmt. Denn das trägt auch sehr zum Wohlgefühl und zum Wärmegefühl beim Laufen dabei. Ebenso sind so die kälteempfindlichen Partien am Nacken. Also wenn man nicht sowieso ein Oberteil trägt, was einen Kragen hat, den man dann möglichst noch mit Reißverschluss schließen kann, dass man dann vielleicht so ein Mikrofaser-Halstuch sich um den Hals macht und das trägt. Dazu vielleicht dann auch noch eine dünne Laufmütze. Eben auch da ist es ganz wichtig, dass es eine funktionelle Laufmütze ist, damit die eben gerade auch diesen Wasserdampf weiterleiten kann. Am Kopf schwitzt man meistens sehr stark und deswegen ist es gut, wenn man da so eine Funktionsmütze trägt. Mhm. So, das sind so die wichtigsten Aspekte, die da eigentlich zusammenkommen. Vielleicht noch einen Aspekt. Früher hat man häufig vom sogenannten Zwiebelprinzip gesprochen. Das ist auch heute noch richtig, beziehungsweise ist nicht falsch. Man hat früher damit einfach gesagt, dass man sich gegen die Kälte schützt, indem man verschiedene Bekleidungsschichten wie bei der Zwiebel übereinander trägt. Jetzt ist aber die Bekleidung heutzutage so hochtechnisch oder es gibt so funktionelle Bekleidung, dass eigentlich dieser Begriff Zwiebelprinzip nicht mehr stimmt oder ich mag den nicht mehr so. Besser wäre da, wenn man heute vom Schichtenprinzip spricht. Ne? Also wie ich das eben im Beispiel schon angeführt habe, es genügen häufig 2 Schichten Bekleidung. Also wenn man eine wärmende Funktionswäsche trägt und darüber noch eine isolierende Oberbekleidung, dann reicht das in den meisten Klimazonen hier in Mitteleuropa schon aus, damit man nicht auskühlt
und
nicht friert.
Und man könnte jetzt auch hergehen und sagen, ich reguliere das dann spontan noch über die Handschuhe zum Beispiel, indem ich die dann schnell ausziehen kann und in meine Jackentasche stecke.
Genau. Ja, das ist viel sinnvoller oder da sollte man mehr darauf achten, als dass man dann vielleicht aus Angst, dass man kalt wird, noch ein zusätzliches Oberteil trägt oder so. Das macht deutlich mehr Sinn. Ja. Ein weiterer Aspekt vielleicht noch, weil wir jetzt gerade auch über die Funktionswäsche gesprochen haben. Ganz wichtig bei Funktionskleidung für Läufer ist, dass die körpernah sitzt, also eng anliegt. Also gerade die Funktionswäsche, die erste Schicht, die man auf der Haut trägt, die kann ruhig eng sitzen, sollte ruhig eng sitzen. Erstens, damit sie nicht scheuert und über die Haut scheuert und Wundstellen entstehen. Und zweitens funktioniert dann die Funktionskette auch besser. Also Feuchtigkeit wird dann von der Bekleidung besser aufgenommen und besser an die darüberliegende Bekleidungsschicht weitergegeben. Das ist also ganz wichtig, dass man da auf einen guten Sitz der Bekleidung achtet. Und übrigens auch, das ist auch ein ganz wichtiger Grund für die spezielle Laufbekleidung, die eben deutlich enger sitzt als zum Beispiel im Vergleich Outdoor-Bekleidung. Also Outdoor-Jacken sind häufig wesentlich weiter geschnitten, deutlich weiter geschnitten, sitzen gleich bequemer. Aber beim Laufen sind tatsächlich die Laufjacken bequemer, weil die weniger Volumen haben. Das heißt, die rascheln oder rütteln beim Laufen auch weniger am Körper rum. Und deswegen macht es Sinn, also Laufbekleidung auch vor dem Kauf oder beim Kauf immer vorher anzuprobieren und da auf einen guten Sitz und eine gute Passform zu achten. Und dann vielleicht auch sogar in der Kombination noch, also dass man die Jacke anzieht und dazu die Handschuhe und dann darauf achtet, dass eben gerade dann eben nicht noch 5 cm Haut dazwischen hervorschauen, sondern dass man die eben gut geschützt hat und da also dann diese sogenannten Kältebrücken damit vermieden hat. Und dann kann es losgehen. Also dann ist man bestens geschützt und gerade im Winter haben wir natürlich häufig echt tolle, frische Luft, häufig auch trockene Luft und dann macht's Laufen natürlich doppelt Spaß.
Ja, wie immer natürlich, aber
ja, genau,
auch im Winter Muss man an die frische Luft.
Ja. Das vielleicht übrigens auch noch zum Schluss ein Hinweis, weil ich gerade gesagt habe, trockene Luft. Ne? Also gerade bei trockener Außenluft kann man häufig auch eine Bekleidungsschicht weglassen. Denn je trockener das Klima ist, desto besser kann man sich gegen die Kälte schützen. Ich sage da immer gerne das Beispiel, ich habe mal den Polarkreismarathon mitgelaufen und es war tatsächlich kalt, also es waren minus 12 Grad. Aber ich habe tatsächlich nur zwei Bekleidungsschichten getragen, weil es einfach von der Bekleidung her einfach war, sich gegen die Kälte zu schützen durch die trockene Luft.
Ach, Wahnsinn.
Ja, aber ich hatte auch eben Handschuhe an und eine Mütze auf. Und da übrigens auch, das vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss, da habe ich zum Beispiel auch eine Funktionsbrille getragen. Denn das ist etwas, wenn man so ein Produkt hat oder sich mal ausleihen kann, das sollte man ruhig mal ausprobieren. Das hoffe ich, macht das sehr angenehm. Also gerade wenn es windig ist, jetzt im Winter, wenn man die Augen schützen kann und merkt dann, dass da nicht mehr so einen starken Zug an den Augen.
Die Tränen oft, genau.
Und ist tatsächlich auch unangenehm. Also häufig fällt einem der Unterschied wirklich erst dann auf, wenn man dann mal so eine Funktionsbrille getragen hat, also eine Sportbrille. Und das ist dann deutlich angenehmer. Also es gibt da spezielle Läuferbrillen, auch mit helleren oder hellen Gläsern, hellen Verglasungstönen, teilweise auch mit Gläsern, die sich automatisch abdunkeln. Und das macht das Laufen tatsächlich dann auch nochmal eine Spur angenehmer.
Ja, super. Das waren ja jetzt schon ganz schön viele Tipps.
Ja.
Ich werde mal gucken, ob ich mir vielleicht auch solche persönlichen Regeln aufstelle. Vielleicht gibt es jetzt immer ab zweistelligen Temperaturen die kurze Hose. Ja. Mal sehen.
Ja, genau. Also das ist zum Beispiel auch so ein Tipp. Also bei mir ist es so, ich weiß immer, ab 8 Grad trage ich eine kurze Hose. Es sei denn, es ist viel zu windig, aber kann ich so ab 8 Grad, bei 12 Grad sowieso, aber bei 8 Grad normalerweise kann man mit kurzer Hose laufen. Und vielleicht ein allgemeiner Tipp, ruhig mal mutig sein. Also gerade beim Laufen, die Gefahr, dass man erfriert, die ist äußerst gering oder geht gegen null, glaube ich. Ne? Also das ist dann vielleicht höchstens in den ersten 10 Minuten mal der Fall, dass man friert, aber freut sich nachher, dass man dann eben nicht zu warm angezogen ist.
Ja, dann wünschen wir viel Spaß dabei.
Viel Spaß beim Winterlauf.
Und, alles klar? Jetzt wisst ihr ja schon, was ihr beachten müsst bei der Laufbekleidung fürs Laufen draußen im Winter. Wenn aber noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt uns die doch gerne, dann beantworten wir das einfach im nächsten Podcast. Den gibt es hier in ungefähr 2 Wochen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert uns, wie gesagt, gerne entweder bei Spotify oder auch auf iTunes. Aber auf unserer Homepage gibt es den Podcast natürlich auch immer. Also bis dahin, lauft fleißig, macht mit bei unserer Challenge und lasst uns mal wissen, wie es so läuft.